Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem neuen Podcast zur Umsatzsteuer. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt Teil geworden sind der Podcast-Reihe Frisch serviert mit dem speziellen Umsatzsteuerthema. Das Umsatzsteuerthema ist ja auch etwas, was eine sehr wichtige Steuerart mittlerweile ist, auch in den Köpfen immer mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Und wir werden heute in dieser Folge auch sehen, auch bei der Rechtsprechung schon für verschiedene Aspekte sorgt, die nicht einfach zu verstehen sind. Wer sind wir? Wir sind das neue Moderatorenteam, das Sie hier begrüßen darf zur Umsatzsteuer. Und da der Esel sich ja nicht immer zuerst nennt, übergebe ich jetzt gerne an Herrn Professor Ismer.
Ja, vielen Dank. Kurz zu meiner Person. Ich bin seit April 2024, also jetzt fast 2 Jahre, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Steuerrecht an der Universität Potsdam. Vorher war ich 15 Jahre Inhaber des Lehrstuhls für Steuerrecht und öffentliches Recht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, also an der FAU. Ganz früher war ich auch mal Rechtsanwalt und Steuerberater. In meiner Forschung konzentriere ich mich auf das internationale und europäische Steuerrecht und auf das Umsatzsteuerrecht. Beim Umsatzsteuerrecht interessiert mich vor allem die EU-Perspektive. Ich bin Mitherausgeber der Mehrwertsteuerrecht der Zeitschrift, stellvertretender Vorsitzender des Umsatzsteuerforums. Ich freue mich sehr auf spannenden Austausch und spannende Diskussionen mit Ihnen, lieber Herr Höhlmann.
Ja, vielen Dank. Den Ball nehme ich gerne auf. Mein Name ist Markus Höhlmann. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater immer noch, ja, und bin in der Beratung tätig, bin Partner bei PwC im Umsatzsteuerbereich und das ist mittlerweile auch schon seit über 20 Jahren und bin immer wieder überrascht, welche überraschenden Fälle doch in der Praxis vorkommen. Und das bringt uns auch relativ rasch zu den heutigen Themen, die wir ansprechen wollen. Wir haben 2 Themen im Gepäck, die wir gerne einmal darstellen möchten. Das eine Thema wird sicherlich bei Ihnen schon angekommen sein, Verrechnungspreise und Umsatzsteuer. Da gab es viel Diskussion in den letzten Wochen im Hinblick auf das EuGH-Urteil Arkomet und dem wollen wir uns heute einmal widmen. Und als zweiten Teil möchten wir uns mit Vorlagefragen beschäftigen, die aus Deutschland auch an den EuGH gegangen sind, wo es um die Frage Haupt- und Nebenleistung geht und Abgrenzungsgebot. Beides, glaube ich, sehr spannende Themen und für die Praxis sehr relevante Themen. Springen wir gleich in das erste Thema rein, und zwar in die Verrechnungspreise im Konzern. Da scheint es ja offensichtlich so ein wenig einen Widerspruch zu geben der verschiedenen Steuerarten, so scheint es mir zumindest. Wir haben auf der einen Seite die Verrechnungspreise, die aus den direkten Steuern, aus den Ertragssteuern kommen, und wir haben auf der anderen Seite die Umsatzsteuer, die indirekten Steuern. Allein da sieht man schon den scheinbaren Widerspruch, der eben daherkommt, dass ich bei dem einen, bei der Ertragssteuer eben sicherstellen will, dass der Gewinn auch in der zutreffenden Jurisdiktion besteuert wird, währenddessen ich ja bei der Umsatzsteuer mich nun doch eher an den einzelnen Transaktionen orientiere und schaue, wo sind denn da die Steuerbarkeiten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kriege ich diese beiden Steuerarten jetzt übereinander und wie ist denn da überhaupt dieses Zusammenspiel? Die deutsche Finanzverwaltung hat sich bislang mit Stellungnahmen zu diesem Thema weitestgehend zurückgehalten, um nicht zu sagen, sie hat bislang gar nichts dazu gesagt. Ja. Wir haben eine Stellungnahme der sogenannten VAT Expert Group der EU, die ist aber auch schon etwas älter, aus dem Jahre 2018. Und dort hat die VAT Expert Group sich mal mit diesen Schnittstellen beschäftigt und ist aber leider nicht zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Man hat eine Empfehlung ausgesprochen, die da lautet, naja, grundsätzlich könne man sich vorstellen, dass Transferanpassungen eben irrelevant sein sollen für die Umsatzsteuer. Man konnte sich aber genauso gut vorstellen, dass es sich auch um rückwirkende Preisanpassungen oder vorweggenommene Zahlungen für spätere Leistungen handelt oder sogar ein Entgelt für eine separate Dienstleistung darstellt. Also im Grunde nach dem Motto, alles ist möglich, ja. Danach war es ein wenig ruhiger und dann kamen so einige Fälle zum EuGH und 2 davon, die im Vorfeld von Arkomet Tower Cranes waren, war in einer Rechtssache Weatherford und das andere Höck-Kulit. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, aber ich hoffe, das verzeihen Sie mir. Da ging es so ein wenig um diese Schnittstellen schon. In dem Urteil Weatherford ging es darum, inwieweit denn ein Vorsteuerabzug versagt werden kann, wenn konzerninterne Dienstleistungen erbracht werden, die vielleicht nicht nur für die spezifische Tochtergesellschaft erbracht werden, sondern diese klassische Konzernumlage nenne ich sie jetzt mal. Ja? Da kam der EuGH zu dem Ergebnis, der Vorsteuerabzug muss gegeben sein. Wie gesagt, das ist jetzt nicht unser Thema, aber auch sehr spannend. In dem zweiten Fall Höckeln, da ging es dann wiederum darum, dass man sich darüber unterhalten hat, handelt es sich eigentlich um eine einheitliche Leistung, wenn ich eben so eine Konzernumlage mache? Da muss ich gar nicht mehr gucken, was für spezifische Dienstleistungen dahinter stehen. Das bringt einen ja fast so in den Blickwinkel der Verrechnungspreise, ja, wo man ja gar nicht so detailliert reingeht. Umsatzsteuerlich sind wir da ja doch immer, ich nenne es jetzt mal etwas kleinkarierter unterwegs. Und so ist auch die Entscheidung vom EuGH hier ausgefallen, dass man gesagt hat, naja, die Leistungen müssen schon dezidiert auseinandergenommen werden und es muss geschaut werden, ob ich Einzelleistungen habe und die müssen auf ihre einzelnen umsatzsteuerlichen Konsequenzen untersucht werden. Ja, und last but not least haben wir noch Entscheidungen, die aber aus dem Zollbereich kommen. Und zwar geht das zurück auf eine EuGH-Entscheidung aus dem Jahre 2017, Hamamatsu. Da ging es darum, inwieweit denn Reduzierung von Preisen, die eben grenzüberschreitend außerhalb der EU stattgefunden haben, sich auswirken können und damit den Zollwert reduzieren können. Damals kam der EuGH zu dem Ergebnis, dass er gesagt hat, das ist nicht der Fall, weil es eben noch gar nicht feststeht, in welche Richtung es geht und wie das denn aussehen soll. Der BFH ist dem damals gefolgt. Und jetzt gibt es aber ein neueres Urteil aus 2025 vom BFH, was sagt, dass Preiserhöhungen durchaus für den Zollwert relevant sind. Ja, also wenn es nach oben geht, dann soll es entsprechend berücksichtigt werden. Also man sieht schon da, auch in den angrenzenden Rechtsgebieten wie dem Zollrecht, ist man sich noch nicht so ganz einig, wie man denn diese Dinge beurteilen soll. Jetzt wollen wir uns aber anschauen, was ist denn jetzt konkret eigentlich bei Arcomed Tower Cranes passiert? Wir hatten hier eine belgische Muttergesellschaft, die Dienstleistung an eine rumänische Tochtergesellschaft erbracht hat. Diese Dienstleistungen waren vielfacher Natur. Wie gesagt, da wollen wir jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Vertragsverhandlungen wurden gemacht. Es wurde auch tatsächlich Übernahme des Risikos aus der Wertschöpfungskette angesprochen, das ja schon wieder eher in diese Verrechnungspreisschiene läuft. Das alles war vertraglich geregelt. Und es wurden Ausgleichszahlungen vereinbart, wenn eben die Tochtergesellschaft nicht innerhalb eines gewissen Zielkorridors war, was sie eben entsprechend als Gewinn erzielen sollte. Und die Berechnungen erfolgten nach der TNMN-Methode, also Zungenbrecher ohne Ende, aber dann gleich nochmal darauf eingehen, was das im Detail heißt. Es ist also eine ertragsteuerliche, verrechnungspreistechnische Vorgabe, wie man da Ausgleichszahlungen berechnet. Und der EuGH kam hier zu dem Ergebnis, dass eben diese Berechnungsmethode nicht schädlich ist, um die Zahlung, die hier geleistet wurde, von der Tochter an die Mutter als Entgelt, als umsatzsteuerbares Entgelt für die Dienstleistung der Muttergesellschaft anzusehen. Ja, Voraussetzungen hat er auch genannt. Er ist davon ausgegangen, dass es eben eine detaillierte Dokumentation bedarf. Auch ganz wichtig für die Praxis, Verträge müssen sehr eindeutig sein, sollten sehr dezidiert gestaltet werden und dass entsprechende Leistungsnachweise beigebracht werden konnten, was denn tatsächlich von der Muttergesellschaft hier an Dienstleistungen erbracht wurden. Und dann reicht es eben aus, dass das Entgelt bestimmbar sein kann oder sein muss. Und die Finanzverwaltung, das finde ich nochmal sehr bemerkenswert, darf sich dann nicht damit auseinandersetzen, ob dieses Entgelt nach umsatzsteuerlichen Gesichtspunkten angemessen war. Ja, sondern dann muss man es hinnehmen, dass das eben das Entgelt ist, auf das sich letzten Endes die Parteien geeinigt haben. Ja, aber das bringt uns nochmal zu der Frage zurück. TNMM, was sind denn das alles für komische Methoden, die es da im Verrechnungspreissystem gibt?
Insgesamt klingt die Problematik ja nach einem Albtraum. Verrechnungspreise im internationalen Steuerrecht sind extrem komplex, sie sind in der Durchführung extrem aufwendig, sie sind aber auch intellektuell, vorsichtig gesagt, anspruchsvoll. Die Umsatzsteuer ist sowieso komplex, die Kombination dieser beiden Felder klingt auf den ersten Blick nach einem Albtraum. Aber ich glaube, wir können die Problematik deutlich entschärfen, wenn wir uns verdeutlichen, dass wir letztendlich über zwei unterschiedliche Komplexe reden, die auch ihren eigenen Rationalitäten folgen und die im Ergebnis sich gar nicht so deutlich überschneiden. Heißt nicht, dass alle Fragen geklärt sind. Wir werden am Schluss Fragen diskutieren, die noch offen sind. Aber grundsätzlich mal kann man ein bisschen Entspannung signalisieren. Im Ertragssteuerrecht dienen Verrechnungspreise der zutreffenden Gewinnermittlung. Es soll verhindert werden, dass Gewinne durch Verrechnungspreise verlagert werden zwischen verbundenen Unternehmen. Wenn ein Preis vereinbart wird, der nicht dem unter fremden Dritten üblichen entspricht, dann wird korrigiert hin zum Armslängenstandard. Ja, und zwar, das kann auch im Nachhinein korrigiert werden, dann gibt es die Möglichkeiten zur Gewinnberichtigung. Es gibt dann komplexe Streitvermeidungsmöglichkeiten, Streitbeilegungsmöglichkeiten, Stichwort Advanced Pricing Arrangements, APAs. Es gibt Verständigungsverfahren. Es gibt, wenn die Verständigungsverfahren scheitern, im Ertragssteuerrecht auch Schiedsverfahren. All das haben wir im Umsatzsteuerrecht noch nicht. Wir sind da lange dabei, daran zu arbeiten. Die Kommission ist seit mindestens 10 Jahren dabei, aber letztendlich haben wir noch keine überzeugenden Lösungen gesehen, die das Problem entschärfen können in der Umsatzsteuer. Das liegt daran, die Umsatzsteuer muss schneller funktionieren. Wir können nicht Jahre später im Einzelfall dann aufwendig korrigieren. Insofern, wir haben die komplexe Problematik im internationalen Ertragssteuerrecht. Bei der Umsatzsteuer haben wir aber grundsätzlich ein anderes Bild. Jedenfalls dann, wenn wir in einer Jurisdiktion sind, die nicht von Artikel 80 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie Gebrauch gemacht hat, wo also die Leistungen zwischen verbundenen Unternehmen grundsätzlich an das vereinbarte Entgelt anknüpfen und nicht an irgendeinen Normalwert, wie es Artikel 80 erlauben würde, dann stellen wir eben auf den Preis ab, der vereinbart worden ist. Grenze in Deutschland 10 Absatz 5 USDG, aber das ist eine Grenze, die letztendlich selten bindet. Ja, deswegen, in Deutschland ist aus meiner Sicht Entspannung angesagt. Ich begrüße das im Übrigen auch deswegen, weil wir bei den Verrechnungspreisen ansonsten auch an Funktionsgrenzen der Rechtsprechung und insbesondere des EuGH kommen. Der EuGH hat im internationalen Steuerrecht ein Schiedsverfahren mal entscheiden dürfen zwischen Deutschland und Österreich. Die Ertragssteuer-Community war nicht unbedingt vollständig glücklich mit der Rationalität von dem, was da gemacht worden ist. Wenn wir sehen, der EuGH kann das Mehrwertsteuerrecht, auch wenn das jetzt ans EuG delegiert hat, aber Verrechnungspreise wären nochmal wieder ein vollständig neues Gebiet. Insoweit ist es gut, wenn wir in der Umsatzsteuer jedenfalls das Ganze nicht befeuern. Was noch offen bleibt, ist die Problematik des Entgelts. Und zwar, ob das Entgelt oder wie wir damit umgehen, wenn das Entgelt negativ werden kann. Wir haben ja einerseits Verrechnungspreismethodiken wie die COP, die ASM, Cost Plus. Wir haben aber auch gewinnbezogene Methoden, nämlich insbesondere die Netto Margin Method, Transactional Netto Margin Method, TNMM, und die Profit Split Method, die transaktionsbezogen sind, bei denen dann, wenn die Transaktion insgesamt einen negativen Ertrag bringt, ein Verlust aufzuteilen ist. Die Frage ist, wie gehen wir damit dann eigentlich um, Herr Filmer?
Ja, und das ist dann natürlich auch die spannende Frage, die wir dann wirklich in der Praxis haben, weil wir haben es ja doch des häufigeren Mal, dass es Anlaufverluste gerade bei Vertriebsgesellschaften gibt, die entsprechend zu tragen sind, die in die gewissen Märkte rein wollen. Und genau da hätten wir eben die umgekehrte Richtung. Und die Frage stellt sich ja in der Tat, habe ich dann auf einmal ein negatives Entgelt für eine Dienstleistung der Mutter? Das erscheint ja umsatzsteuerlich jetzt erstmal sehr merkwürdig. Ja, da kriegt man so einen kleinen Knoten im Gehirn. Oder
also man nimmt eine Duldungsleistung an, dass sich die Tochter von der Mutter beraten lässt und dafür Geld kassiert, dass sie Beratungsleistung annimmt.
Das wäre dann vielleicht so die umgekehrte Leistungsrichtung, über die man auch noch nachdenken könnte. Ja. Und wenn man das dann hat, dann stellt sich ja die Frage, wie ist das denn, wenn ich in der Bandbreite bin? Ja. Habe ich dann vielleicht generell auch eine unentgeltliche Wertabgabe, weil jetzt hier gar kein Entgelt gezahlt wird, was dann auch nochmal umsatzsteuerliche negative Auswirkungen hätte?
Also ich glaube, wir sollten gucken, dass wir den Neutralitätsgrundsatz hochhalten, dass wir Lösungen finden, die nicht zu nicht abzugsfähigen Vorsteuerbeträgen führen. Dementsprechend glaube ich, dass es durchaus Sinn machen kann, Leistungen anzunehmen, selbst wenn sie auf den ersten Blick ein bisschen paradox erscheinen mögen. Ich glaube, ein bisschen können wir korrigieren im Bereich des Entgelts, dass wir, wenn ein unsicheres Entgelt vereinbart ist, wir für die Voraussetzung, dass es sich um einen entgeltlichen Umsatz im Sinne des Artikel 2 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie handeln muss, durchaus unsichere Entgelte genügen lassen können. Es gab eine jüngere Entscheidung in der Rechtssache Slakov, wo es um Beratungsleistungen ging im Zusammenhang mit Rechtsanwälten an Sozialbedürftige, die dann nur bezahlt werden musste vom Prozessgegner, wenn der Prozess gewonnen wurde. Da, glaube ich, kann man das unsichere Entgelt, die Chance auf das Entgelt ausreichen lassen, um eine Entgeltlichkeit anzunehmen. Das würde hier im Prinzip das reichen. Allerdings, sozusagen, wenn das Entgelt negativ wird, dann funktioniert diese Konstruktion nicht. Dann werden wir schon arbeiten müssen mit einem Empfang einer Beratungsleistung als Duldungsleistung oder so etwas. Das ist eben zur Umsetzung des Neutralitätsprinzips, glaube ich, sehr sinnvoll, dass man das macht, auch wenn es erstmal ein bisschen eine künstliche Konstruktion ist.
Ja, ich glaube, das wird unsere Zuhörer freuen, dass man sagt, hier muss man, glaube ich, mit einem gewissen pragmatischen Ansatz herangehen, um eben aus diesem ganzen Konglomerat an verschiedenstartigsten Fällen nicht in einer Vorsteuerbelastung zu enden. Ja, ich glaube, das ist so die wichtige Botschaft, die man hier hat.
Jedenfalls dann, wenn wir vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen haben. Wenn wir im Bereich der unechten Steuerbefreiung sind, dann schlechte Nachricht, dann haben wir halt Dienstleistungen und gegebenenfalls sind die dann nicht abzugsfähig, nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Das ist der Preis, aber das ist ein Fehler, der woanders liegt. Der liegt einfach an den unechten Steuerbefreiungen. Das können wir hier nicht lösen.
Das sehe ich auch so und ich glaube, da muss man sich den Gesamtfall dann nochmal angucken. Nochmal einmal zur Abrundung hier des Falles, wo wir Sie noch darauf hinweisen möchten, bevor wir zum nächsten Thema dann, glaube ich, übergehen können. Wir möchten Sie nochmal einmal kurz darauf aufmerksam machen, dass es ein weiteres EuGH-Verfahren momentan gibt. Das ist noch anhängig, nicht entschieden in der Rechtssache Stellantis Portugal. Da geht es in der Tat auch nochmal darum, ob entsprechende, ja, ich nenne es jetzt mal so, Jahresendanpassungen, die gezahlt werden, als Anpassung für bereits erbrachte Lieferungen anzusehen sind oder doch als separate Dienstleistung. Auch das wird sehr spannend werden, inwieweit der EuGH jetzt seine Rechtsgrundsätze aus dem Urteil Tower Cranes fortsetzt.
Wobei ich glaube, wir nicht erwarten sollten, dass da Grundlegendes passiert, sondern an sich wird der EuGH vermutlich die Arbeitsteilung zwischen EuGH einerseits und den nationalen Gerichten andererseits aufrechterhalten. Und relativ viel von dem, was wir hier sehen, geht um die Würdigung von Sachverhalten und um rechtliche Einordnung, aber nicht der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, sondern die rechtliche Einordnung von Verträgen. Und das ist etwas, wo zu hoffen ist, dass der EuGH sich doch sehr weitgehend zurückhält, weil das Aufgabe der nationalen Gerichte ist, die da auch viel näher dran sind.
Das hat er ja zumindest in vergleichbaren Rechtssachen bislang relativ gut durchgehalten. Wir werden sehen, was passiert. Aber auch das bringt uns ja schon fast zum nächsten Thema, in dem wir uns nämlich mit drei Verfahren beschäftigen wollen. Vielleicht mögen Sie da einmal kurz mitteilen, worum es geht.
Wir kommen jetzt damit zu den ermäßigten Steuersätzen. Es gibt drei Vorlagen des BfH zu ermäßigten Steuersätzen im Zusammenhang mit Übernachtungsleistungen. Das ordnet sich ein in den größeren Kontext der ermäßigten Steuersätze. Die sind einerseits ein hochpolitisches Thema. Es geht um die Steuersouveränität der Mitgliedstaaten. Nur ein Beispiel zu nennen. In Irland beispielsweise findet sich ein Ermäßigt Steuersatz, Ermäßigungstatbestand nicht nur auf die Lieferung von Pferden, sondern auch auf die Lieferung von Greyhounds. Und zwar nur von Greyhounds. 2022 sind die Spielräume der nationalen Mitgliedstaaten durch eine weitgehende Freigabe durch Änderung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie erfolgt. Das ist das Rechtspolitische. Daneben gibt es aber spannende dogmatische Fragen, die in der Tat jetzt sich in den drei Vorlagen des BfH an den EuGH widerspiegeln. Rechtssachen C409 bis 411 aus 24, JGmbH, TGmbH und bla. Essentiell geht es um Steuersätze im Zusammenhang mit Zusatzleistungen zu Übernachtungsleistungen. Übernachtungsleistungen sind ja in Deutschland nach § 12 Absatz 2 Nummer 11 Satz 1 USTG ermäßigt besteuert. Rechtspolitisch mag das Ganze kritikfähig sein. Wir haben 2011 das Gutachten für das Bundesministerium der Finanzen zu den ermäßigten Steuersätzen geschrieben. Sie finden das in Potsdam bei mir auf der Uni-Webseite, wenn man die Kriterien, die wir damals entwickelt haben, anwendet, kommt man dazu, dass § 12 Absatz 2 Nummer 11 Satz 1 gestrichen gehört. Aber hier geht es um eine andere Problematik. Ja, hier geht es um Satz 2. Da bestimmt der Gesetzgeber, dass der ermäßigte Steuersatz nicht gilt für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen. Und zwar selbst dann nicht, wenn sie mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind. Da sind diverse Fragen, die die Norm aufwirft, insbesondere ob Satz 2 unionsrechtskonform ist. Der nationale Gesetzgeber schafft hiermit ja eine Aufteilung. Es gab eine EuGH-Entscheidung in der Rechtssache Stadion Amsterdam vor ungefähr 10 Jahren, wo doch erheblich Verwirrung entstanden ist. Der BfH hat dementsprechend drei Fälle vorgelegt. Es geht um das WLAN, es geht um die Parkplätze, es geht um den Zugang zu Fitnesscentern und es geht um das Frühstück. Die Generalanwältin Capeta hat von Ende September 25 in ihren Schlussanträgen die Rechtslage analysiert und kommt im Wesentlichen dazu, dass die Rechtslage in Deutschland mit der Aufteilung zulässig ist. Sie hat zunächst eine ganz andere Frage behandelt, die ein bisschen überraschend kam, nämlich inwieweit hier überhaupt entgeltliche Leistungen vorliegen. Man fragt sich ja natürlich, der Hotelgast zahlt für sein Hotel und warum sollte das WLAN irgendwie keinen Umsatz darstellen? Allerdings kann man durchaus Verständnis haben für das, was Frau Capeta sagt, wenn man sich die Vorlagen anguckt und insbesondere den Kontext, dass da doch irgendwie immer wieder von kostenfreien Leistungen irgendwie gesprochen wird. Natürlich ist das nicht gemeint im Sinne von kostenfrei, sondern frei von separaten Entgelten. Aber sie hat eben nochmal gesagt, wenn es wirklich kostenfrei wäre, hätten wir gar keinen Umsatz. Wir wären außerhalb des Anwendungsbereichs der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. So ganz absurd ist es nicht. Es könnte ja durchaus denkbar sein, dass das Hotel WLAN zur Verfügung stellt, und zwar allen, die zufällig in der Nähe sind. Oder dass die Hotelparkplätze von allen benutzbar sind, die einen Parkplatz brauchen, kostenlos. Dass das gar nicht mit der Hotelübernachtung zusammensteht. Das wird eine Sachverhaltsbelegung ergeben, dass das nicht der Fall ist, aber die Abgrenzung ist hier mal erfolgt. Im Wesentlichen geht es dann aber um das Frühstück, und zwar um die Aufteilung zwischen Übernachtungsleistung einerseits und Frühstück andererseits. Grundsätzlich haben wir auf europäischer Ebene, und das wiederholt die Generalanwältin zutreffend, eine Trennung auch bei einheitlichem Entgelt. Wir haben eine Ausnahme nur dann, wenn wir entweder komplexe Umsätze haben, also Composite Supplies, oder wenn wir eine unbedeutende Nebenleistung haben, eine unselbstständige Nebenleistung. Hier steht wohl im Raum die unselbstständige Nebenleistung, aber nach Frau Capeta ist die Aufteilung okay, wenn wir, soweit gibt sie Rechtsprechung wieder, wenn wir konkrete und spezifische Aspekte der Dienstleistung herausgelöst haben, erstens, und zweitens diese Herauslösung der Neutralität genügt. Hier handelt es sich um eine zutreffende Aufteilung. Stadion Amsterdam, die Entscheidung wird sowieso überschätzt, weil sie damals ohne Schlussanträge der Generalanwältin ergangen ist. Das konnte schon rechtlich nichts Neues bringen. Insoweit können wir den EuGH, die Generalanwältin, so verstehen, dass die deutsche Rechtslage bestätigt wird. Aus meiner Sicht ist zu hoffen, dass der EuGH dem folgt. Aber jetzt, Herr Höllmann, was wäre denn, wenn der EuGH nicht folgen würde und wir auf einmal doch die Aufteilung, wie sie im deutschen Gesetz steht, nicht vornehmen dürfen?
Ja, ich glaube, dann kommen wir zu den ganz, ganz praktischen Problemen. Jeder von Ihnen kennt das in der Praxis, wenn Rechnungen nicht ordnungsgemäß ausgestellt werden, was das dann für Konsequenzen haben kann. Und in dem Fall wäre es dann ja so, dass bislang eben die Übernachtungsleistung mit 7% abgerechnet wurde, währenddessen das Frühstück aufgrund der gesetzlichen Regelung, die wir ja nun mal haben, momentan mit 19% abzurechnen ist. Würde der EuGH zu dem Ergebnis kommen, dass das EU-rechtswidrig wäre und das auch rückwirkend dazu führen würde, dass die deutsche Regelung eben verworfen wird, würde das heißen, dass diese Rechnungen einen zu hohen Steuerausweis in sich hätten, nämlich den 19-prozentigen Anteil aufs Frühstück. Das würde nicht nur bedeuten, dass diejenigen, die Unternehmer sind und übernachtet haben, ein Problem mit ihrem Vorsteuerabzug bekommen, sondern dass natürlich auch die Hotels ihre Rechnungen im Zweifel korrigieren müssten, um die dann ja zu viel abgeführte Steuer wieder zu bekommen. Und das wissen wir auch, wenn wir eine solche Korrektur einer sogenannten 14C-Steuer haben, dass das ja dann auch erst dann wirkt, wenn ich eine entsprechende Korrektur habe. Jetzt bleiben wir mal außen vor, wie schwierig das ist, im Hotelgewerbe meine ganzen Kunden wiederzufinden und denen korrigierte Rechnungen zu geben und im Zweifel sogar noch Entgelte zurückzuzahlen, wo der ein oder andere sicherlich darauf bestehen würde, weil er ja sagt, er hat einen reduzierten Steuersatz. Ja. Das lassen wir mal außen vor. Der zweite Problempunkt wäre dann, dass wir ja auch da noch Rechtsprechung haben, auch wieder vom EuGH kommend, Finanzamt Österreich 2, wo es darum ging, wenn eben, auch da war es ein falscher Steuersatz, die Steuer zu hoch ausgewiesen wird, aber ich eben auf meiner Gegenseite gar keine Gefährdung des Steueraufkommens habe, weil ich eben rein Privatpersonen habe, die gar keinen Vorsteuerabzug geltend machen können, dass der EuGH gesagt hat, naja, dann muss ich es auch nicht korrigieren, weil dann habe ich keine Gefährdung des Steueraufkommens, dann ist alles gut. Wie will ich das aber im Hotelgewerbe letzten Endes nachvollziehbar machen? Wer jetzt privat übernachtet hat, wer als Unternehmer übernachtet hat, wer dann Vorsteuerabzug hat, das wird immens schwierig. Und dann kommen wir zu der Frage, naja, kann ich vielleicht einen Aufteilungsmaßstab nehmen und sagen, da kann ich es korrigieren oder muss ich es korrigieren, bei den anderen nicht? Die deutsche Finanzverwaltung ist da ja noch ein bisschen zurückhaltend, wenn man sich das BMF-Schreiben zumindest zu dem Verfahren Österreich 1 anguckt. Nach Österreich 2 hat man sich jetzt noch nicht wieder geäußert. Man wird wohl dann auf den Aufteilungsmaßstab nicht drum kommen, aber das werden sehr viele praktische Probleme noch mit sich bringen.
Zumal der EuGH in Finanzamt Österreich 2 ja auch noch wieder vorsichtiger geworden ist. Nicht ist es nicht ausreichend, dass der Empfänger nicht zum Vorsteuerabzugsberechtigt ist, sondern der EuGH beschränkt die Reichweite seiner Rechtsprechung explizit auf Fälle, wo an Endverbraucher geleistet wird. Private Endverbraucher. Das heißt, sobald ich jemanden habe, der auch nur Halbunternehmer ist, dann soll das insoweit ausgeschlossen sein. Also wenn wir Kleinunternehmer haben, insoweit keine Unschädlichkeit. Wenn gegenüber nicht Vorsteuerabzugsberechtigten geleistet wird, keine Entlastung. Soweit gegenüber der öffentlichen Hand geleistet wird, vermutlich auch keine Entlastung. Also das wird die ganzen Unsicherheiten, die in dem Bereich bestehen, würde das in einen Massenanwendungsfall bei den Hotels reinführen. Also das klingt nach einer intensiven Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die deutsche Umsatzsteuerrechtsszene, wenn es dazu kommt. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir da nicht hinkommen.
Ja, und dann müssen wir ja vielleicht zum Abschluss auch noch berücksichtigen, dass wir das Steueränderungsgesetz 2025 haben, wo ja entsprechend jetzt auch niedergelegt wird, dass für Restaurationsleistungen endgültig der reduzierte Steuersatz von 7% seine Bedeutung haben sollte. Was heißt das denn jetzt fürs Frühstück?
Also zunächst mal, ich will jetzt nicht sagen, dass diese ermäßigten Steuersätze bei den Restaurationsleistungen nicht zielgenau sind und damit nicht zu rechtfertigen sind. Dafür haben wir keine Zeit. Aber wenn wir uns den Paragraph 12 Absatz 2 Nummer 15 anschauen, so wie er vom Bundestag beschlossen ist, der Bundesrat hat ja noch nicht zugestimmt, dann steht da drin, Restaurationsleistungen, aber ohne Getränke werden ermäßigt besteuert. Das heißt zum einen, dass auch Getränke, die bei Lieferung ermäßigt besteuert werden, nicht nur die Milch, sondern auch der sehr milchhaltigen Kaffee. Sie wissen alle, der Milchkaffee und der Cappuccino, wenn sie 50% Milchanteil überschreiten, werden ermäßigt besteuert bei Lieferungen. Die würden dann zum Regelsteuersatz besteuert, wenn es sich um Restaurationsleistungen handelt. Umgekehrt haben wir in § 12 Absatz 2 Nummer 11 Satz 2 eine Ausnahme von den Nahrungsmittelabgaben, ja, insbesondere vom Frühstück, weil die als Nebenleistung dem Regelsteuersatz unterliegen. Was heißt denn das jetzt, wenn wir das Frühstück eigentlich, wenn separat geliefert würde oder separat erbracht würde, wenn wir das unter 12 Absatz 2 Nummer 15 fassen würden? Dogmatisch wird das extrem schwer handhabbar. Denn eigentlich, wenn wir eine Nebenleistung haben und dafür eine Rechtsfolge angeordnet wird, dass der insoweit der Normalsteuersatz gilt, kann ein anderer Steuersatzermäßigungstatbestand, 12 Absatz 2 Nummer 15, nicht wirklich Anwendung finden. Also das im Ergebnis kann das nicht gewollt sein. Der Gesetzgeber, wenn er die Norm denn nicht für verzichtbar erklärt, dann sollte er zumindest nachbessern und im 12 Absatz 2 Nummer 15 den Satz 2 des Paragraphen 12 Absatz 2 Nummer 11 explizit aufnehmen, dass das in den Fällen auch gilt. Aber ganz zum Schluss, ja, haben wir noch einen dritten Fall, den der Gesetzgeber, glaube ich, auch nicht bedacht hat. Denn ermäßigt besteuert werden Speisen. Und zwar damit auch die Speisen, die als Lebensmittel, wenn sie geliefert würden, ausnahmsweise doch dem Regelsteuersatz unterliegen. Sie wissen, es gibt bestimmte Luxusleistungen wie Hummer, Langustenschwänze und Kaviar, die von der Steuersatzermäßigung explizit ausgeschlossen sind. Das steht aber im 12 Absatz 2 Nummer 15 nicht. Wir würden also zum Steuergestaltungstipp kommen: den, der Kaviar essen möchte, möge das steuersatzermäßigt im Restaurant tun. Ob das gute Steuerrechtspolitik ist, sei dahingestellt.
Das ist das perfekte Schlusswort, glaube ich. Vielen Dank fürs Zuhören an Sie alle. Ich hoffe, wir haben Ihnen den einen oder anderen Denkanstoß geben können und Sie sind beim nächsten Podcast zu dem Spezialthema Umsatzsteuer auch wieder dabei. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.